Wir haben das letzte Mal das ganze Kapitel gelesen. Heute lesen wir nochmals ab Vers 25. Apostelgeschichte 10, Vers 25. Sollte ich jeweils die Stellen auf Englisch sagen oder geht es auf Deutsch? Yes. So we are reading in Acts chapter 10 from the verse 25. To the end of the chapter. Wer liest? Bruno, kannst du? Wir haben gesehen, dass in Kapitel 8 ein Afrikaner beschrieben wird, der das Evangelium gehört und angenommen hat. In Kapitel 9 haben wir einen Juden beschrieben, der zum Glauben kommt, Saulus. Und hier in Kapitel 10 Cornelius und die mit ihm waren. Er ein Römer. Da haben wir also drei Porträts aus ganz verschiedenen Kulturkreisen. Und wir haben bereits gesehen, das entspricht genau den drei Söhnen Noahs. Der Äthiopier ist der Vertreter der Hamiten. Saulus ist der Vertreter der Semiten, also der Nachkommen von Sem. Und Cornelius, der Vertreter der Japhetiten, also der Nachkommen von Japhet. Und Lukas hat ganz bewusst diese drei Porträts hier so zusammengestellt, um zu zeigen, dass die Gnade Gottes da ist für alle Menschen, für alle Nationen. Und in Verbindung mit Cornelius haben wir gesehen, das große Problem war, für die meisten Gläubigen aus den Juden, wie können wir Nichtjuden das Evangelium bringen, da wir ja mit ihnen eigentlich keinen Kontakt und keinen Umgang haben dürfen? Das war das echte Problem. Und bei Petrus haben wir gesehen, dass er vorher, letztes Mal haben wir das gesehen, dass er vorher vorbereitet worden war durch eine Vision, wo ihm gezeigt worden war, dass er also wirklich von Gott die Erlaubnis hat, dahin zu gehen und dass er das, was Gott gereinigt hat, nicht als unrein betrachten soll. In Petrus selbst musste eine ganz gewaltige Umwälzung und eine Neuorientierung stattfinden, dass es ihm schlussendlich möglich war, wie er sagt, in Vers 29, darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Der hat überhaupt nicht protestiert, aber hätte er diese Erfahrung vorher nicht gemacht, mit dieser Vision und diesem deutlichen Reden Gottes, dann wäre nie gegangen. Es wäre unmöglich gewesen. Er hätte auch ein schlechtes Gewissen gehabt dabei. Und so war er vorbereitet und konnte also diesen unglaublichen Schritt tun. Er erklärt ja in Vers 28, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen. Wo steht das im Alten Testament? Dieses Verbot. Keinen Kontakt mit Nichtjuden. Wo steht das?
Mose.
Wo?
Bei der Landnahme.
Welche Stelle?
Das weiß ich nicht.
Wer hilft weiter?
Sie durften sich doch einfach nicht verheiraten, oder? Aber In ein Haus gehen durften sie da auch, würde ich jetzt sagen.
Also, welche Stelle denkst du mit dem Verheiraten?
Ich glaube 5. Mose 7 oder so.
Schlagen wir auf, 5. Mose 7, Deuteronomy chapter 7. We have seen in Acts 10 verse 28 that it was a problem for a Jew to go in the house of a non-Jewish man. But I asked, where do we find this commandment in the Old Testament? So we read Deuteronomy 7 from the verse 1. Onwards. Also, 5. Mose 7, Vers 1.
Wenn Jehova, dein Gott, dich in das Land bringt, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen und viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgasiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, 7 Nationen größer und stärker als du, und Jehova, dein Gott, sie vor dir dahin gibt und du sie schlägst, so sollst du sie ganz und gar verbannen. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen, noch Gnade gegen sie üben, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter sollst du nicht seinem Sohne geben, und seine Tochter sollst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienten. Und der Zorn Jehovas würde wieder euch entbrennen, und er würde dich schnell vertilgen.
Und dann vielleicht noch Verse 6 bis 7.
Denn ein heiliges Volk bist du, Jehova, deinem Gott. Dich hat Jehova, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolke zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil euer mehr wären als aller Völker, hat Jehova sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen Jehovas Liebe zu euch.
Jawohl, genau. Also, hier ein ganz klares Verbot in Bezug auf die kanaanitischen Völker, sich nicht mit ihnen durch Heirat zu verbinden. Dann aber auch ganz deutlich die Auserwählung Israels in Vers 6 und die Betonung, ein heiliges Volk, das heißt abgesondert vom Bösen, vom Sündigen. Das ist die biblische Aussage, aber dass kein Kontakt stattfinden könnte mit einem Nicht-Israelit, das wird nirgends gesagt im Alten Testament. Und das hängt zusammen mit der überzogenen Auslegung der Rabbiner damals. Und zwar müssen wir es in einem größeren Zusammenhang sehen. Vor dem babylonischen Exil, da sehen wir, dauernd war das Problem des Volkes Israel, dass sie sich mit den Götzendienern und mit dem Götzendienst verbunden haben. Dauernd ist das das große Problem durch die Jahrhunderte hindurch von Mose bis zur babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft sehen wir, wie sie zurückkommen ins Land, und wir finden, dass das Problem Götzendienst nicht mehr das wirkliche Problem ist. Und die Rabbiner haben sich überlegt, was können wir machen, dass nie mehr eine solche Katastrophe über uns kommt wie die babylonische Gefangenschaft. Und sie haben ganz deutlich gesehen, das war, weil wir nicht auf Gottes Wort gehört haben. Also, wir müssen jetzt gut auf Gottes Wort hören. Und dadurch begann man, ein ganzes System aufzubauen, wie das Wort Gottes im Detail im Alltagsleben angewendet werden soll. Man hat dann auch gelehrt, so steht das im Talmud, im Traktat Avot, Pirkei Avot, da steht, man muss um das Gesetz einen Zaun errichten. Das heißt, man soll die Gebote enger auslegen, als wie sie gemeint sind, damit man sie, die eigentlichen Gebote Gottes, nicht übertritt. Und das Ganze kam aus einer guten Überlegung heraus, man wollte es wirklich genau nehmen mit Gottes Wort. Aber man hat es dann überzogen in die andere Richtung. Und so kam eben auch das Gebot, man darf mit Nichtjuden keinen Umgang haben. Und auch diese ersten Christen aus dem Judentum waren natürlich in diesen Geboten drin verfangen, sogar ein Petrus. Und Gott hat ihm gezeigt, nein, du darfst diesen Umgang haben mit Cornelius, du darfst in sein Haus gehen. Also, dieses überzogene Auslegung des Alten Testamentes war zunächst mal eine ganz massive Bremse, ein Hindernis für die Evangeliumsausbreitung. Aber Petrus lernte, ich darf nicht einfach Menschen als unrein und gemein betrachten, wenn Gott sie gereinigt hat. Und er bekommt den deutlichen Auftrag, also hier eine Tradition zu brechen. Wir können diese Problematik auch heute noch nachvollziehen. Denn einerseits haben wir den Auftrag, deutlich im Wort Gottes das Evangelium hinauszutragen, in eine verlorene Welt. Aber auf der anderen Seite wird doch deutlich gesagt, in Jakobus 4, James chapter 4, Vers 4. Jakobus 4, Vers 4. Wer liest? Ja, Reinhard.
Ihr Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft wider Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar.
Jawohl. Also die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Ganz stark ausgedrückt. Jetzt, wie können wir einen Kontakt pflegen, einen biblischen Kontakt mit Nichtchristen, Menschen dieser Welt, in das Evangelium bringen und trotzdem nicht Freunde der Welt sein? Da entsteht ein Spannungsfeld. Und ich meine, die ganze Frage stellt sich zum Beispiel auch in der Kindererziehung. Wie soll zum Beispiel der Kontakt aussehen der Kinder, christlicher Familien, mit nichtchristlichen Kindern? Das sind so Überlegungen. Wie soll man sich da richtig verhalten? Wer hat einen Tipp?
Nicht mehr um eine innere Haltung der Welt gegenüber.
Es geht jetzt nicht um eine innere Haltung der Welt gegenüber.
Ja, ich meine,
wer führt weiter?
Gott will ja, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit
sind. Ja, also ein ganz klarer Auftrag, ja.
Und ich meine, ich brauche ja nicht mit der Welt Gemeinschaft machen, das heißt mit ihnen eine Unternehmung dort führen.
Also würdest du nie mit einem Nichtchristen eine Bergtour machen?
Ja, das kommt drauf an.
Natürlich würde ich das. Da hätte ich keine Probleme.
Ja?
Ja, wenn der Herr Jesus nicht lieb hat und ich weiß das schon im Voraus, also dann würde ich mir das schon überlegen. Also das heißt, das würde ich dann ablehnen.
Ja.
Also was hat Finsternis Gemeinschaft mit Licht?
Jawohl, wir haben 2. Korinther 6, also kein ungleiches Joch mit Ungläubigen. 2. Korinther 6. Aber schauen wir noch eine Stelle an. In Lukas, Lukas 7, Vers 34. Luke 7, Vers 34. Lukas 7, 34. Ja?
Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und die Weisheit ist gerechtigt, gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern.
Jawohl. Also, welcher Ausdruck überrascht in diesem Vers? Das schon mal, ja, Fress- und Weinsäufer überrascht, aber in unserem Zusammenhang?
Die Weisheit.
Der Freund
von Sündern.
Der Freund der Sünder. Ja, wie löst man das Spannungsfeld? Der Freund der Sünder und in Jakobus 4, Freundschaft mit dieser Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und hier haben wir den Sohn Gottes vor uns. Der so von den Pharisäern betitelt wurde, weil er eben den Kontakt hatte mit Leuten, wo sie den Kontakt nie gehabt hätten.
Also in Jakobus 4 ist natürlich die Welt nicht die Menschheit gemeint, sondern ein System oder ein Lebensstil, kann man sagen. Und wir sollen ja die Menschen lieben, aber nicht unbedingt ihr Verhalten oder ihren Lebensstil.
Ja. Also Welt bedeutet in Jakobus effektiv das, was Satan aufgerichtet hat, an bösen Dingen wie Philosophie und ein unbiblischer Lebenswandel und
ja, ich denke,
Religion.
Die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens.
Jawohl, das sind die Dinge, die in der Welt sind.
Stützen.
Jawohl.
Ich soll zwar den Sünder lieben, aber nicht die Sünde. Das Jawohl. Heißt, wenn ich es genau weiß, das ist ein Fasnachtsball, mit allem Drum und Dran, da gehe ich ganz gewisslich nicht hin. Es sei denn, wenn der mir besonders einen Auftrag gibt, geh dahin, da wird einer rauskommen, der ist todunglücklich, der kommt mit dem ganzen Ding nicht zurecht. Du kannst ihn vielleicht jetzt abholen vor der Tür oder wo auch immer. Aber dann brauche ich den Auftrag vom Herrn selbst.
Ja, also mit dem weltlichen Treiben kannst du absolut.
Der an einen Ort gekommen ist, wo er meine Frau getroffen hat. Und da er hat sich ihr Gespräch dann ergeben und so konnte uns dieser gläubige Bruder herausholen, wirklich eben aus dem System der Welt. Also man braucht vom Herrn einen klaren Auftrag, eine klare Überzeugung, geh da oder dorthin.
Also der Herr hat mit Matthäus, diesem Zöllner, der eben ein Nachfolger geworden ist, hat er von ihm hat er sich einladen lassen und dann viele Zöllner und Sünder sind aufgekommen. Und mit ihnen hat er gegessen. Die Pharisäer waren entsetzt darüber. Aber der Herr war ein Freund der Sünder, aber ein Feind der Welt. In diesem bösen Sinn wie in Jakobus 4. Also das sind die beiden Seiten. Der Herr hat den Kontakt mit den Menschen, mit den verlorenen Menschen gesucht, aber er hat sich ferngehalten von all dem bösen Treiben in dieser Welt. Das sind die beiden Aspekte. Und so sehen wir, dass wir das, was Petrus getan hat, er geht in dieses Haus, er lässt sich einladen und er weiß ja nicht, was kommen noch für andere Leute. Nein, er hat den Kontakt gesucht mit den Menschen und hat also eine Vertrauensbasis aufgebaut und das brauchen wir absolut, um evangelisieren zu können. Ohne eine Vertrauensbasis zu den verlorenen Menschen kommen wir gar nicht an sie heran. Dann ist das so wie in einem Kinderbuch, das manche kennen, von Nico und das Murmeltier. Der wollte den ganzen Sommer lang ein Murmeltier fangen, hat sie gejagt und gejagt und die sind immer in die Löcher gegangen. Das ist ja ganz normal. Und so macht man vielleicht auch Evangelisation, wenn man nicht ein Freund der Sünder sein will, dann jagt man die Murmeltiere, aber die haben Angst. Die gehen alle in die Löcher. Und mit der Zeit hat er dann überlegt, da ist das in diesem Kinderbuch, übrigens ein nicht-christliches Kinderbuch, das überlegt er sich, ich muss der Freund der Murmeltiere werden. Und das ist ihm dann mit viel Mühe schlussendlich gelungen und dann hat er mit den Murmeltieren sogar spielen können. Und so müssen wir auch das Vertrauen der Menschen gewinnen, eben sie vielleicht zum Beispiel einladen für ein Essen und so. Und dann können wir ihnen auf ihre Zutraulichkeit gewinnen, so wie das der Herr selber getan hat. Und das war also ein großes Problem noch für Petrus, aber er hat das dann überwunden und ist auch in dieses Haus gegangen, aber wirklich mit der Zielsetzung, das Evangelium zu bringen. Und auch wirklich ganz klar dazu zu stehen. Und wenn wir ganz kurz jetzt betrachten, was Petrus hier verkündigt hat, wie können wir das zusammenfassen? Ja, wer hilft? Was verkündigt Petrus? Was ist seine Botschaft?
Das Evangelium.
Ja, das heißt frohe Botschaft. Aber was sind so die Hauptpunkte, die er weitergibt? Wie verkündigt er das Evangelium? Das ist meine Frage.
Vers 34.
Ja. Aber wie können wir das kurz zusammenfassen?
Also er erzählt ihnen vom Herrn Jesus und seinem Leben und Wirken, und seinem Sterben, von seiner Auferstehung.
Jawohl. Also er erzählt, was ist geschehen, wie ist der Erlöser gekommen, was hat er getan, wie er gestorben ist, umgebracht worden ist, wie er auferweckt worden ist und wie sie Zeugen dieser Auferstehung sind. Und dann schließt er das Ganze ab mit...
Jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt.
Und noch dazu, Vers 42.
Und dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und Toten ist.
Jawohl, also er macht einen ganzen Bogen vom ersten Kommen Christi als Retter bis zu seinem zweiten Kommen als Richter. Und dass jetzt die Möglichkeit ist, durch Glauben an ihn Vergebung der Sünden zu bekommen. Also... Die großen Heilstatsachen stellt er einfach vor. Und wir sehen, das wird alles aufgenommen mit Glauben. Noch während er da redet, fällt plötzlich der Heilige Geist auf die, die da hören. Und was überrascht uns hier bei dieser Erzählung in Vers 44? Vielleicht überrascht es uns nicht. Warum überrascht dich das?
Das ist ja heute nicht sichtbar, wenn sich jetzt einer bekehrt.
Ach so, weil man das irgendwie gerade festgestellt hat. Aber ich meine rein nur die Tatsache, dass sie das Wort hier hören und den Heiligen Geist bekommen, ist das überraschend?
Wenn es auch auf die Heiden.
Ja, aber sie sind ja jetzt zum Glauben gekommen.
Das ist ja nicht normal, dass wenn einer... das Evangelium hört, dass er gleich zum Glauben kommt. Und dann noch alle.
Ja, gut. Ja. Aber trotzdem, das erleben wir auch heute noch, wie Menschen das Evangelium hören und eine sofortige Entscheidung auch fällen. Bei manchen geht es längere Zeit, aber wir kennen das auch. Aber das Überraschende ist doch...
Die Reihenfolge.
Ja.
Das geschieht. Also den Juden war es unbekannt, dass wenn jemand glaubt,
Was war in Apostelgeschichte 2 damals in Jerusalem Voraussetzung?
Die Taufe.
Taufe, also Glauben, Taufe und dann Empfang des Heiligen Geistes. Und bei den Samaritern, ich gebe das schnell an, was in Apostelgeschichte 2, das war in Vers 38, Acts 2, Vers 38, da sieht man, Buße, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Bei den Samaritern haben wir welche Reihenfolge gefunden? Roland? In Apostelgeschichte 8, Acts 8. Verse 14 bis 17, Verses 14 to 17.
Da war es, glaube ich, Glaube.
Jawohl.
Und dann Empfang des Heiligen Geistes.
Noch mehr, noch mehr.
Durch Handauflegung.
Noch Handauflegung dazu. Also, Glaube, Taufe, Handauflegung, Empfang des Heiligen Geistes. Und hier nichts dergleichen. Nur hören, aufnehmen, im Glauben und Buße natürlich, und schon bekommen sie den Heiligen Geist. Das überrascht, wenn man als Leser der Apostelgeschichte, dass es hier plötzlich so einfach geht. Wir sehen dann in Epheser 1, dass das schlussendlich auch das Normale werden sollte. In Epheser 1, Ephesians 1, Verses 13 to 14. 1, 13 bis 14. Bruno, liest du nochmals?
Auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit.
Also hier finden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr geglaubt habt. Der Apostel Paulus sagt nicht, nachdem ihr getauft worden seid, nachdem ihr Handauflegung bekommen habt, sondern einfach die Tatsache, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, seid ihr versiegelt worden. Aber wir haben in der Apostelgeschichte also drei ganz unterschiedliche Situationen beschrieben. Aber es sind auch drei verschiedene Gruppen. Juden, Samariter, die hatten israelisches Blut. Und dann deutlich Nicht-Juden. Und wie war die Reaktion der Juden hier im Haus von Cornelius?
Die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war.
Also, wie ist die Reaktion? Was würdest du sagen?
Freudig.
Außer sich, ja.
Sehr überrascht.
Also überrascht, sie sind... Sie können das gar nicht begreifen. Unfasslich für sie, unbegreiflich. Also, das gibt uns auch eben gerade den Schlüssel, warum Gott so gehandelt hat. Wie gerade in diesem Kapitel haben wir gesehen, wie für Juden das so schwierig war, zu akzeptieren, dass Nicht-Juden jetzt auch das Evangelium so hören sollen. Ja, Reinhold?
Das hier der Heilige Geist auf sie fiel, nachdem sie gläubig geworden sind. Das sehen wir ja auch in Epheser 1. Das heißt, wir sind auch nicht anders zum Glauben gekommen, wie hier dieser Cornelius. Nur der Unterschied eben, dass sie in Sprachen redeten, als Zeichen, dass der Heilige Geist auf sie fiel.
Ja, auf das kommen wir noch.
Nicht mehr
ja,
so.
Auf diesen Punkt kommen wir noch. Aber das, was ich jetzt noch betonen möchte, ist, eben die Juden sind entsetzt, dass diese Nichtjuden das viel einfacher haben, weil für sie war ja klar, wir sind das auserwählte Volk, die anderen Völker sind die unreinen Völker, und jetzt haben die das noch viel einfacher als wir. Also wurde ihnen durch diese Erfahrung deutlich gezeigt, dass Gott nun diese Grenzen um Israel abgerissen hat. Das war für sie also ein so überzeugender Beweis. Wir mussten noch die Bekehrung gewissermaßen bestätigen, dass wir bereit waren, uns zu taufen zu lassen. Die Samariter desgleichen, aber sie mussten sogar noch akzeptieren, wir sind nicht eine getrennte Gruppe von den Gläubigen aus den Juden. Darum mussten sie noch Handauflegung haben. Sonst hätte es sofort eine Spaltung gegeben, weil ja eine große Feindschaft zwischen Juden und Samaritern war. Sie mussten also anerkennen, wir gehören zusammen, und dann hat Gott den Heiligen Geist gegeben. Und hier müssen jetzt diese Juden sehen, da geht es ja ganz einfach. Also Gott hat sie wirklich akzeptiert, sonst hätte er es nicht so einfach gemacht. Und ganz speziell, dass sie sehen konnten, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben, das war das Zeichen der Sprachen. Jetzt für wen waren diese Sprachen hier ein Zeichen? Für Juden. Und zwar was für Juden? Ja, gläubige Juden, nicht? Diese Gläubigen aus der Beschneidung, gläubige Juden. Aber in einem Sinn waren sie doch ungläubig. In welcher Hinsicht nämlich?
Sie wollten nicht glauben, dass die Heiden auch Christen sind.
Ja, dass die jetzt quasi auch so, ohne dass sie Juden werden müssen. Das ist der Punkt. Ohne dass sie Juden werden müssen, werden sie von Gott anerkannt und bekommen den Heiligen Geist. Ich meine, das andere hat man ja schon immer gekannt. Man konnte als Nichtjude, sagen wir als Syrer oder als Araber, konnte man zum Glauben kommen. Man konnte sich taufen lassen als Proselyt und dann wurde man ein Glied des Volkes Israel. Und so wurden Menschen akzeptiert. Aber hier geht es, das große Problem ist, die brauchten nicht zuerst Juden zu werden. Und bekamen den Heiligen Geist sogar. Und wurden von Gott akzeptiert. Das ist das Außerordentliche. Und darin waren sie natürlich ungläubig. Natürlich gut, die sollen kommen, die dürfen kommen, aber dann sollen sie bitte zuerst einen Kniefall machen, gewissermaßen, und dann erkennen, wir sind unrein und reines Volk, wir wollen jetzt zu eurem Volk gehören. Und das wird hier nicht verlangt. Ja?
Ich denke, ein Gläubiger aus dem Volke Israel konnte doch an Jesaja 49, Vers 6 doch ganz gut verstehen, dass hier der Herr Jesus eben nicht nur für die 12 Stämme Israels gegeben war, sondern dass er zum Licht und zum Heil gesandt ist, bis an alle Enden der Erde.
Ja, schlag mal die Stelle auf, Jesaja 49,
Vers 6.
Vers 6, jawohl.
Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde.
Jawohl. Ich meine, das war ja auch bekannt im Judentum. Haben Sie aus solchen Stellen gemacht? Wie? Nicht mehr unbedingt. Gab es damals keine Mission? Keine Mission von den Juden? Wie denkt ihr darüber? Wie? Du denkst zum Beispiel an Jona, nicht? Ja, aber schauen wir mal in Matthäus 23. Das wird oftmals übersehen, dass es eine ganz aktive Missionierung gab von den Juden aus. Matthäus 23, Matthew 23, Verse 14 und 15, Verse 14 und 15. Der Herr spricht hier die sieben Wehe über die Schriftgelehrten und Pharisäer aus. Wer liest?
Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das Trockene, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohne der Hölle, zwiefältig mehr als ihr.
Das reicht. Um einen Proselyten zu machen. Es gab eine aktive Missionierung unter den Juden. Und man wollte also aus Nichtjuden Juden machen. Und man hat sogar große Mühe nicht gescheut. Und man hat sie dann in die ganze Gesetzlichkeit des pharisäischen Systems eingebunden und dadurch zu einem Sohn der Hölle gemacht. Aber das ist oftmals nicht bekannt, dass es damals also Missionierung gab. Wenn wir so denken, so an das übliche Bild vom Juden, dann denkt man daran, die Juden missionieren ja eigentlich nicht. Die haben ihre Synagogen in allen Ländern gehabt in den letzten 2000 Jahren, aber von Juden, dass die missionieren, das hat man kaum gemerkt. Und das hängt damit zusammen, dass in dieser Zeit der Verfolgung in den letzten 2000 Jahren ist der Aspekt der Missionierung völlig verloren gegangen. Aber heute, wo sie wieder ein Land haben, wo sie gewissermaßen wieder zurück sind, da wo sie vor 2000 Jahren waren, beginnt das wieder neu. Es gibt also im Judentum aktive, massive Missionsbewegungen, um Nicht-Juden zu Juden zu machen. Das gibt es heute wieder. Aber für sie ist also klar, was zum Beispiel in Jesaja steht, das ist nur möglich, wenn diese Heiden Juden werden. Und was auch für diese gläubigen Juden, Apostelgeschichte 10, undenkbar war, da waren sie ungläubig in dem Sinn, dass Gott Menschen akzeptiert, annimmt aus den Heidenvölkern, ohne dass sie übertreten zum Judentum und zum jüdischen Volk. Insofern waren sie also ungläubig. Und das Zeichen der Sprachen war ihnen ein deutlicher Beweis, dass Gott jetzt anders handelt. Und dazu eine Stelle aus 1. Korinther 14. First Corinthians 14, verses 21 to 22. 21 bis 22. Ja, liest du mal, gern.
Es steht in dem Gesetz, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volke reden. Und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagungen aber sind aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden.
Jawohl. Also in Vers 21 haben wir ein Zitat aus dem Alten Testament. Woher kommt das?
Jesaja 28.
Jawohl, in der Elberfelder gibt es eine Fußnote, Jesaja 28, 11, 12. Das ist der einzige Hinweis im Alten Testament auf das Sprachenreden. Und Gott hat das also verheißen, dass das einmal kommen würde. Und für wen hat er es hier verheißen?
Diesem Volke, also zum Volk Israel.
Im Zusammenhang ist das Israel. Und dann erklärt Paulus in der Auslegung dieses Verses, daraus ersehen wir, dass die Sprachen, dass die ein Zeichen sind, nicht für die Glaubenden, sondern eben für die Ungläubigen. Und ganz speziell für diejenigen, die nicht glauben, aus Israel. Das war also das muss man wissen, das ist die erste fundamentale Bedeutung, warum Gott das Sprachenreden gegeben hat ab Apostelgeschichte 2 bei Pfingsten. Und wir können sagen, schon in Apostelgeschichte 2 sollte dieses Zeichen der fremden Sprachen zeigen dem jüdischen Volk, jetzt werde ich zu allen anderen Völkern gehen. Und zwar so, dass sie nicht kommen müssen und Juden werden müssen, sondern sie dürfen das sein und in ihrer Sprache sein, was sie schon immer waren.
Aber Jesus hat es ja auch schon seinen Jüngern gesagt, in Johannes 10, Vers 16, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind.
Jawohl, aber dann, das hätte man immer noch verstehen können, dass also dass der Herr schlussendlich Menschen holt aus anderen Völkern und die eben zusammenbringt mit den Schafen aus dem Haus Israel, dass sie quasi ins Judentum kommen. Wobei, wir kommen gerade, vielleicht lassen wir 1. Korinther 14 noch offen. Können das schon schnell aufschlagen. Der Herr gibt dann aber noch einen weiteren Hinweis, dort in Johannes 10. Und der geht schon deutlich darüber hinaus. Johannes 10, Vers 16.
Wer liest? Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind. Auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein.
Jawohl, also da könnt, von daher könnte man noch denken, das gibt einfach wieder, dass der Herr nicht Juden hineinbringt und mit dem jüdischen Volk zusammenführt. Aber schauen wir noch vorher, Kapitel 10, Vers 3.
Diesem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme hören.
Jawohl. Also da haben wir den Schafhof Israel, und der Herr sagt, ich führe meine Schafe heraus, aus diesem Hof hinaus. Und er sagt, ich habe noch andere Schafe, die muss ich auch noch holen, und die werde ich dann zusammenfügen zu einer Herde. Aber das ist natürlich das Umwerfende. Der Herr sagt, und ich nehme die jüdischen gläubigen Schafe, nehme ich aus dem Schafhof heraus und vereinige sie mit anderen Schafen noch zu einer Herde, dann ist das etwas ganz Neues. Hat überhaupt nichts mehr zu tun mit dem Judentum.
Das haben sie aber offensichtlich nicht so verstanden, oder? Sonst wären sie ja jetzt hier in der Apostelgeschichte nicht so erstaunt gewesen und entsetzt, dass die Heiden jetzt auch
das. Ja, haben. Natürlich. Noch vieles war. Ich meine, aber das geht ja allen Menschen so. Man hat schon vieles gehört, was man gar nicht gefasst hat. Und aber der Herr sagt dann immer wieder, das ist seine Geduld. Und bis man es wirklich auch fassen konnte. Aber gehen wir zurück zu 1. Korinther 14. Da verstehen wir nun auch, dass eben dieses zweite Mal, wo wir das Sprachenreden finden, in der Apostelgeschichte, das ist eben Apostelgeschichte 10. Zuerst Kapitel 2, dann Kapitel 10. Und auch hier ist eben dieses Sprachenreden wieder ein Zeichen für diese gläubigen Juden, die aber ungläubig waren in einem bestimmten Punkt. Und sie wurden dadurch überzeugt, aha, Gott spricht jetzt alle Sprachen. Und er will allen Völkern das Heil anbieten, ohne dass sie in den Schafhof Israel hineinkommen müssen. Das ist sehr wichtig, weil heute, habe ich gesagt, beginnt im Judentum wieder eine Missionierung von Nichtjuden. Und selbst gläubige Juden beginnen jetzt heute wieder, nicht-jüdische Gläubige gewissermaßen ins Judentum hineinzulocken. Und offerieren, kommt im Herbst und da könnt ihr Laubhüttenfest feiern mit uns. Und man will sie wieder ins Judentum zurückführen. Das ist so eine Problematik, die da am Anfang in der Apostelgeschichte vorhanden war. Die ging unter, weitgehend durch die Judenverfolgung der letzten 2000 Jahre. Aber heute kommt diese ganze Problematik wieder. Und darum ist es ein großes Problem für viele jüdische Gläubige, sich überhaupt zurechtfinden. Wer sind wir eigentlich? Sind wir Juden? Sind wir Christen? Sind wir Heiden? Eben. Weder Juden noch Heiden. Sie sind diese neue Herde außerhalb des Schafhofes. Und alle, die aus den Heiden, das sind keine Heiden mehr, sondern das sind solche, die zu diesem Neuen gehören. Das ist die Gemeinde Gottes, der Leib Christi. Und wir sehen also, wir sind da in Apostelgeschichte 10, einem ganz kritischen Punkt, und dieses Sprachenreden war nicht irgendwie ein besonderer Lärm oder so, sondern das war wirklich ein Reden Gottes, um das zeichenhaft zu zeigen. Gott nimmt alle Völker an und sie brauchen nicht in den Schafhof Israels zu kommen. Und Petrus sagt, ja, also wenn, Wenn die den Heiligen Geist bekommen haben, dann können wir ihnen natürlich auch die Taufe nicht verwehren. Sehen wir. Und so werden sie auch sofort getauft. Also dieses Zeichen der Sprachen hat eine ganz deutliche, verständliche Sprache geredet. Übrigens, Taufe bedeutete früher, wenn ein Nicht-Jude Jude geworden ist, dann musste er getauft werden. So wurde er Proselyt. Die Taufe bedeutete, ich trenne mich von dem heidnischen Volk, aus dem ich komme, und gehe hinüber in das jüdische Volk. Und darum verstehen wir natürlich, als dann die Apostel in Apostelgeschichte 2 Juden getauft haben, das war ja skandalös. Die haben sich gewissermaßen eigentlich mit dem schon getrennt von dem übrigen jüdischen Volk. Und sicher haben sie die Tragweite damals gar noch nicht voll verstanden, aber das bedeutete das. Und hier haben wir Heiden, die trennen sich auch durch die Taufe, aber eben um etwas ganz Neues zu werden, die Versammlung der Gemeinde Gottes. Ja, jetzt sollten wir Pause machen. Bis 20 nach. Also wir fahren weiter mit Kapitel 11. Bruno, liest du uns Kapitel 11 vor. Also wir sehen in Kapitel 10, wie schwierig es war, zunächst für Petrus in das Haus von Cornelius zu gehen. Und wir haben gesehen, wie Gott ihn überzeugt hat. Und schlussendlich auch diese Begleiter, die mit ihm gegangen sind, sind auch ganz grundsätzlich überzeugt worden, Vers 45 dann durch das 46 durch das Zeichen der Sprachen. Aber jetzt in Kapitel 11 sehen wir, das waren ja nicht die einzigen Gläubigen. Und da in Vers 1 hört man jetzt plötzlich in Judäa allgemein von dem, was da geschehen ist in diesem Haus von Cornelius. Also das Buschtelefon schon damals existiert, auch ohne Telefon. Das war gewissermaßen eine Skandalgeschichte. Ja, denn wir sehen, Petrus kommt nach Jerusalem und wie ist die Reaktion auf die Ergebnisse seiner Evangelisation?
Erschütternd.
Wie?
Erschütternd.
Erschütternd. Streit. Streit. Sie hätten ja sagen können, wunderbar, was da geschehen ist. Wir haben uns so gefreut über diese Nachrichten, diese Missionsnachrichten. Die streiten mit ihm und worüber?
Du bist mit unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen.
Ja. Ob er überhaupt gegessen hat, steht gar, haben wir ja gar nichts davon gelesen. Also der Punkt ist nicht mal so sehr klar. Aber das nehmen sie einfach an. Zumindest, wenn er schon da, dort nach Hause gegangen ist, dann hat er bestimmt auch gegessen. Was ist daran schlimm?
Das dürfen sie ja nicht. Ja, dass er diese jüdischen Essvorschriften vielleicht nicht eingehalten hat.
Ja. Ja gut, vielleicht hat es Huhn gegeben.
Wenn es Schweinefleisch gab, war es dann.
Ja gut, ich meine, das wusste ja ein Cornelius auch, hätte ja da aufpassen können. Aber was war noch sonst noch das Problem?
Es hätte Götzenopferfleisch sein können.
Gut, aber bei einem Mann, der so fromm gelebt hat wie Cornelius, und das war ja auch bekannt. Aber zum Beispiel auch die Trennung von Fleisch und Milch. Im Judentum isst man nicht gleichzeitig Milchprodukte und Fleischprodukte. Und aus welchem Grund?
Du sollst das Bettlein nicht in der Milch seiner Mutter kochen, steht. Ich weiß nicht genau, ja, wo.
Das steht im Gesetz. Und warum eigentlich? Weil die kanaanitischen Völker, die haben das gekannt, dass man also ganz bewusst Jungtiere in der Milch der Mutter gekocht hat. Und das war natürlich, das kam aus ihrem perversen Denken. Die ganze kanaanitische Religion war ja vollkommen pervers, auch was die Sexualität anbetrifft. Und die haben also verschiedene solche abstoßende Praktiken gehabt. Ich meine, wenn man bewusst quasi, dass das Jungtier in der Milch der Mutter kocht, so richtig das Gefühl, dass das, was eigentlich von dem mütterlichen Ernähren spricht, dass man das benutzt, um das Jungtier zu kochen. Und da hat das Gesetz also ganz klar das abgelehnt, solche kanaanitischen Praktiken. Aber was hat man jetzt gemacht in der Auslegung? Jetzt muss man aufpassen, es könnte ja sein, dass ohne zu wissen, dass die Milch, die man gerade hat, von der Mutter stammt und man das in Verbindung mit dem Böcklein benutzt. Man weiß ja nicht, irgendwie könnte das mal zufällig zusammenkommen. Also darum trennen wir grundsätzlich alle Milchprodukte von Fleischprodukten. Also zum Beispiel Fisch, das darf man essen, denn dort ist ja klar, dass, dass die Milch nicht von dem Fisch kommt. Nicht? Das ist der Punkt. Also so wird das so voll durchgezogen und man nimmt sogar verschiedenes Geschirr bei ganz strengen Leuten. Geschirr nur für Milchprodukte, Geschirr nur für Fleischprodukte. Denn irgendwelche Spuren, ich meine auch beim guten Abwaschen, könnten ja noch übrig bleiben. Aber man sieht, wie das Gesetz einfach überzogen. Und darum war das natürlich schon sehr skandalös. Jetzt geht er dort auf Besuch und das ist sehr, sehr fraglich. Aber was mich überrascht ist, die haben also nur vom Hörensagen gehört, vernommen, Petrus ist da ins Haus gegangen, aber die Vorwürfe sind schon ganz präzis. Du bist dort eingekehrt, das stimmt ja, aber du hast mit ihnen gegessen, das ist schon ein bisschen fraglich, ob das stimmt. Aber so geht es auch heute mit Gerüchten, dass man gewisse Dinge hört und schon denkt man, ah, da, dann ist auch das und das geschehen. Und man hätte ja Petrus ein bisschen freundlicher empfangen können und sagen, du Petrus, wie war das jetzt so genau? Aber nein, die haben gleich einen Streit begonnen und ihm quasi als Tatsachen vorgesetzt, du bist, du hast. Und wie reagiert der temperamentvolle Petrus?
Erstaunlich sachlich.
Ja, woran sieht man die Sachlichkeit?
Weil er einfach aufzählt, was er erlebt hat.
Und zwar, in welcher Reihenfolge?
Vom Gesicht angefangen. Von dieser Verzückung angefangen.
Ja.
Das Gebet geht voraus.
Jawohl. Ja, aber was ich heraus möchte, ist, dass in Vers 4 ersetzte es ihnen
der Reihe nach.
Eben also wirklich in der chronologischen Reihenfolge. Wenn man erregt ist und ich meine, einen solchen brüderlichen Empfang da in Jerusalem, das könnte ja schon Emotionen wecken, nicht? Und dann spricht man normalerweise nicht mehr chronologisch. Ja, aber das zeigt, also der hat sich wirklich beherrscht. Der Heilige Geist ist ja auch ein Geist der Selbstbeherrschung. Und so wird er genannt in 2 Timotheus 1. Ein Geist, wir können das gleich aufschlagen. 2 Timothy 1, Vers 7. Wer liest 2 Timotheus 1, Vers 7?
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
Jawohl. Bei Besonnenheit gibt es noch in der... Hast du da eine Fußnote?
Nein.
Nein? In der alten Elberfelder gibt es...
Zucht
steht bei Ihnen. Jawohl. Fußnote noch des gesunden Sinnes, also des gesunden Menschenverstandes, der Zurechtweisung oder auch der Zucht. Und Zucht im Sinn von Beherrschung, Selbstbeherrschung. Also der Heilige Geist ist ein Geist der Selbstbeherrschung. Und das sehen wir hier bei Petrus, wie sich das in dieser so praktischen Situation ausgewirkt hat. Er erklärt alles schön, wie es geschehen ist. Und er zeigt auch, die haben den Heiligen Geist bekommen. Und ja, also, ich meine, da kann ich doch als Mensch nicht irgendwie gegen Gott auftreten. Darum habe ich sie dann auch getauft, diese Leute. Und wie ist die Reaktion bei den Zuhörern?
Vers 18, sie beruhigten sich und verherrlichten Gott.
Jawohl. Also, mit anderen Worten.
Sie haben es akzeptiert.
Ich würde doch sogar noch sagen, mehr als nur akzeptiert. Sie wurden ruhig, Streit war vorbei. Und sie können sogar noch mehr, sie können sogar Gott verherrlichen. Sie können das wirklich nicht nur akzeptieren, sondern sogar anerkennen, löblich anerkennen. Ja, Friedrich?
Ich habe das verstanden, dass das gar nicht mehr von gesprochen wird, von dem Essen. Dass das gar nicht mehr.
Ja, ja, stimmt. Also, hier haben wir doch ein sehr praktisches Beispiel. Auseinandersetzungen unter Geschwistern, das ist ja naturgemäß normal. Das muss es ja naturgemäß geben, denn wir sind alle verschieden, haben unterschiedliche Hintergründe, verschiedene Empfindungen. Wir haben alle einen unterschiedlichen geistlichen Entwicklungsgang gehabt. Und da gibt es Unterschiede und da kommen eben auch Fragen auf, wenn einer so handelt, wenn einer so handelt. Aber wir sehen, sachliches, ruhiges Reden miteinander, begründen. Petrus hat nicht nur erzählt, sondern hat auch begründet, was er sich überlegt hat. Also wenn die den Heiligen Geist bekommen, ja, dann sage ich mir, dann kann ich ihnen die Taufe auch nicht verwehren. Und wir sehen, das Schöne ist, die haben zugehört. Die hätten ja ihn dauernd unterbrechen können. Ja, aber du, jetzt erzähl mal dann vom Essen. Und nein, die hören auch zu und so können sie sich finden. Und hier kommt also etwas zum Abschluss und wir sehen, wie also da ganz massive Handbremsen da waren im Blick auf die Ausbreitung des Evangeliums. Wir sehen, wie diese Handbremse gelöst wird. Aber wenn wir die Apostelgeschichten noch weiter verfolgen werden, so sehen wir, das war natürlich nicht jetzt für alle jetzt diese Thematik klar. Wir haben zuerst gesehen für Petrus, für seine Begleiter und dann jetzt für diese Brüder da in Jerusalem. Aber das andere Denken, das finden wir durch die Apostelgeschichte hindurch weiterhin ständig hervorkommt und Probleme geschafft hat. Aber trotzdem, trotz dieser unterschiedlichen Auffassungen, man hat zusammengehalten und hat zusammen den Weg Gottes gesucht. Ich möchte nur ein Beispiel zeigen. Im Galaterbrief, da kommt das wieder ganz neu auf den Plan, diese Problematik. Und das steht in Verbindung. In der zweiten Hälfte von Apostelgeschichte 11 werden wir sehen, wie die Versammlung in Antiochien entstanden ist. Also diese erste Versammlung von Gläubigen aus den Heiden. Das war also etwas ganz Besonderes. Und von dieser Versammlung haben wir eine kleine Geschichte in Galater 2, Vers 11. Galatians 2, verse 11. Reinhold, liest du uns vor? Ja. Schon gut.
Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war. Denn bevor etliche von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas: Vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben?
Jawohl, und so weiter. Also, was ist da geschehen in Antiochien später? Kephas, das ist Petrus, ist dort auf Besuch gegangen. Und? Weitergemacht?
Gegessen.
Ja?
Gegessen.
Hat also dort gegessen mit diesen Geschwistern. Das sind diese aus den Nationen. Das war ja für ihn kein Problem. Denn seit der Erfahrung im Haus von Cornelius war für ihn die Frage geklärt. Und dann geschah etwas. Nämlich?
Sie, Juden kamen.
Ja, und zwar was für Juden?
Aus Jerusalem, Jakobus und
die. Ja, aus Jerusalem. Das heißt, also hier werden sie genannt, etliche von Jakobus. Was waren das für Leute?
Die an der Beschneidung noch festhielten.
Ja, das waren also, Jakobus war bekannt, dass er als gläubiger Jude sehr gesetzesstreng lebte. Und das war auch nicht falsch damals. Haben wir ja schon früher gesehen, dass die Gläubigen, also die Juden, weiterhin sich nach dem Gesetz richteten, sogar Opfer brachten im Tempel. Und das war erlaubt, bis Hebräer 13 dann die Gläubigen aufrief, das Lager zu verlassen. Aber Jakobus war also besonders als Eiferer für das Gesetz bekannt, und etliche von Jakobus, das waren also Brüder, Geschwister, die sehr angetan waren von der Linie von Jakobus. Also wir sehen, es gab schon verschiedene Tendenzen, aber die waren nicht voneinander gespalten. Und jetzt kommen da so besonders Gesetzesstrenge, kommen da auf Besuch nach Antiochien. Und was geschieht?
Der Apostel Paulus sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten.
Ja, was hat Petrus gemacht?
Sich versteckt oder zurückgezogen.
Ja, also hat sich plötzlich getrennt von denen, von diesen Gläubigen aus den Heiden. Und so getan, wie er nie mit denen essen würde. Ja gut, man hätte sagen können, ja, er wollte natürlich kein Ärgernis sein. Römer 14, bitte. Aber das Ärgernis in Römer 14 meint nämlich speziell, jemandem einen Fallstrick legen, dass er dadurch in seinem Glaubensleben zu Fall kam. Aber das, was er hier getan hat, das hätte diese Gläubigen aus den Juden nicht den Glauben zerstört. Aber hat sie vielmehr in einer falschen Auffassung bestätigt. Und darum sagt dann Paulus so streng, du hast den Weg nach dem Evangelium verlassen. Und das hat dir Folgen. Petrus hat das getan und dann mit ihm
Barnabas.
Ja, alle übrigen Juden, die dort waren. Und sogar, sagt Paulus, Barnabas, der wirklich bekannt war als ein ausgeglichener Bruder, ist auch mitgezogen worden. Und warum sind die so mitgezogen worden? Warum? Was war der Anlass? bei Petrus? War das wirklich die Angst, kein Ärgernis zu sein, oder was war die Überlegung?
Das Ansehen wahrscheinlich, oder?
Ja. Furcht vor Brüdern. Angst vor Brüdern. Angst, irgendwie als ungeistlich dastehen zu müssen. Und Paulus hat das dann ganz massiv verurteilt. Nun, wir sehen also, damit wollte ich eben zeigen, dass die ganze Problematik war noch nicht gelöst, da in Apostelgeschichte 10 und 11. Sondern eben, es war verschiedene schon geklärt worden, aber das Problem bestand an sich noch weiter. Jetzt kommen wir zu Apostelgeschichte 11 zurück. Ab Vers 19 sehen wir da ein neues Thema. Worum geht es hier? Ja?
Weiter von Kapitel 7, ne?
Ja, also es geht da um diese Zerstreuten seit der Steinigung von Stephanus. Du sagst Kapitel 7, geht's weiter. Wo?
Ich glaube, Vers 16.
Welche Stelle meinst du?
Also Ende von Vers 7. Ende von Kapitel 7 geht's praktisch da weiter.
Ja, lies doch Kapitel 8 vielleicht, Vers 1. Acts 8, Vers 1.
Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Es entstand aber an jenem Tage eine große Verfolgung in der Versammlung, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Versammlung, indem er der Reihe nach in die Häuser ging, und er schleppte sowohl Männer als Weiber fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort.
Jawohl. Und dann kommt die Geschichte von Philippus in Samaria. Und dann die drei Porträts. Ein Hamit wird gläubig, ein Semit wird gläubig, ein Japhetit wird gläubig. Und nachdem dieses Porträt der drei Söhne Noahs gezeigt worden ist, kommt Lukas wieder zurück auf diese Zerstreuten in Kapitel 11, Vers 19. Wir sehen also diese drei Porträts der Söhne Noahs, die werden da eingeschoben in diese Zerstreuung aus Jerusalem, um hinauszugehen in die Welt. Jetzt stellt man etwas fest. Noch in Kapitel 8, wo befanden sich diese Zerstreuten? Acht Vers 2. Wo?
In Jerusalem.
Nein, die sind jetzt eben zerstreut worden.
Judäa und Samaria,
genau. Und jetzt, nachdem Lukas diese Einschiebung gemacht hat, von den drei Söhnen Noahs, jetzt finden wir sie wieder. Und wo sind sie jetzt? Ja, also in der Zwischenzeit sind die schon ein bisschen weitergekommen, ja? Und wir haben also gesehen, wie sie in Kapitel 8, Vers 4, was haben sie getan auf ihrem Weg die ganze Zeit?
Das Wort verkündigt.
Was steht in der Fußnote bei Verkündigten?
Evangelisierten.
Ja, alle haben evangelisiert, alle Zerstreuten. Nur die Apostel sind ja zurückgeblieben in Jerusalem. Alle haben evangelisiert. Das zeigt uns, Evangelisation ist nicht nur Sache der Evangelisten, sondern jeder evangelisiert. Mit einer Selbstverständlichkeit. Wir haben gesehen, ganz am Anfang in der Apostelgeschichte, dass der Herr Jesus für die Mission ein 4-Punkte-Programm gegeben hat. Ganz kurz, was ist Punkt 1? Evangelium verkündigen in... angefangen in
Jerusalem.
Samaria. Judäa, sagt der Herr dort. Judäa und Samaria. Drittens und dann bis ans Ende der Erde. Das sind die vier Punkte. Hier in der Apostelgeschichte 8 haben wir Judäa und Samaria. Also Punkt 2 und 3. Wir haben ja Apostelgeschichte 1, Vers 7 beschäftigt sich eigentlich nur mit dem Punkt 1 des Missionsprogramms. Evangelisation in Jerusalem. Während eines Jahres. Nämlich die Zeit von Pfingsten bis zur Steinigung des Stephanus, das war ein Jahr. Aber wir haben früher schon gesehen, Apostelgeschichte 1, der Herr hat gesagt, sie sollen in Jerusalem bleiben. Bis wann?
Bis dass sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen würden.
Jawohl, sie sollen nicht von Jerusalem weggehen, bis die Verheißung des Vaters auf sie gekommen ist. Also von Apostelgeschichte 2 an hätten sie bereits hinausgehen können nach Judäa. Sie sind aber in Jerusalem geblieben. Also gewisse Bremsen waren da. Man ging nicht hinaus, nachdem die Kraft von oben gekommen war. Man blieb in Jerusalem. Und dann kam die Kraft von unten, dass die Versammlung verfolgt wurde und dann gingen sie hinaus. Also der Herr musste das Werk Satans benutzen, um die Gläubigen in die Mission hinaus zu schicken. Also wir sehen, die Apostelgeschichte, ein Missionsbuch, zeigt uns nicht nur einfach, wie das alles so einfach gegangen ist, sondern da waren viele Hindernisse zu überwinden. Aber die gleichen Probleme kennen wir alle heute auch noch. Und darum ist es die Apostelgeschichte auch so aktuell für uns. Und wenn wir denken, Kapitel 1 bis 7, das ist 25% der Apostelgeschichte, die sich eigentlich mit dem Missionspunkt 1 Jerusalem beschäftigt. Aber dann kam also dieses Hinausgehen, Judäa, Samaria. Und hier in Kapitel 11 finden wir nun schon etwas, wie sie in Richtung Enden der Erde gehen. Nämlich Phönizien, wo liegt das? Wie? Libanon, jawohl. Übrigens, die Libanesen, die christlichen Libanesen, die sind stolz, die sagen, haben mir einige gesagt dort, wir sind keine Araber, wir sind Phönizier. Die Phönizier sind Kanaaniter, sehr handelstüchtige. Wir denken an Tyrus im Alten Testament, das hat ja damals den ganzen Welthandel beherrscht. Und die Libanesen, die haben das phönizische Blut haben sie bis heute behalten, sind gute Handelsleute. Also, hier sehen wir, wie die Libanesen evangelisiert werden. Das ist einer der ersten Punkte der Weltmission, Libanon-Mission. Zypern.
Ist das heutige Zypern?
Ja, also die Insel Zypern, das ist klar. Antiochien liegt.
Türkei.
Ja, aber das ist natürlich, war eigentlich ursprünglich nicht so. Das war noch ein letzter Schlag von Atatürk, dass er sich Antiochien geholt hat. Das war eigentlich syrisch, ja. Und dann hat er das noch, im letzten Moment hat er noch Antiochien holen können. Also Syrien-Mission. Leider nicht so aktuell. Heute dieses Land sehr, sehr schwierig zu evangelisieren ist. Und das Schlimme ist, dass Assad jetzt auch noch den Libanon so eingesackt hat, sagen wir auf Schweizerdeutsch, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Ja, in die Tasche gesteckt, mit alles ohne Raketen und so und ohne Armee, nur mit Verträgen. Genau das gleiche gemacht wie Saddam Hussein mit Kuwait. Und niemand macht wirklich Pieps. Und heute ist das die große Gefahr für die Christen dort. Die sind sich bewusst, dass es mit Libanon-Mission bald äußerst schwierig werden kann. Denn wenn Assad das Ganze wirklich in der Tasche hat, dann werden die Christen unterdrückt. Dabei war gerade das Land der Phönizier, durch die Jahrhunderte hindurch, war das immer eine ganz besondere christliche Insel. Und besonders so in der Zeit, seit der Islam besteht, 7. Jahrhundert, wenn Christen verfolgt worden sind in arabischen Ländern, dann haben sie wenigstens Zuflucht finden können im Libanon. Und die Berge, also der Libanon, ist so zerklüftet und so, ein idealer Zufluchtsort für Flüchtlinge. Und zum Beispiel auch noch als das Osmanische Reich der Türken so alles beherrschte im Nahen Osten, die waren schlecht im Kampf in den Bergen. Und darum waren die libanesischen Berge eine so gute Zuflucht immer wieder für die Christen. Ich habe dort einen Ort besucht, so einen Flüchtlingsort, die haben eine Kirche in den Felsen hinein ausgehauen, eine riesige Höhle. Es war eine Kirche für Flüchtlinge in Phönizien. Also das nur ein bisschen zu zeigen, wie dieses Gebiet hier, das da zum ersten Mal evangelisiert wurde, wie das für die ganze spätere Zeit der Kirchengeschichte bis ins 20. Jahrhundert ganz besondere Bedeutung hatte. Also, die sind da weitergegangen, um wirklich auch eben ans Ende der Erde schlussendlich kommen zu können. Aber der Schluss von Vers 19 überrascht. Warum?
Griechen.
Wie?
Griechen. Es ist aber eine Fußnote. Darunter wurden alle griechisch sprechenden und griechisch beeinflussten nicht-griechischen Menschen des östlichen Mittelmeerraumes verstanden. Also man kann sagen, schon bald Europa.
Ja, aber ich meine jetzt noch Vers 19. Was dort überrascht?
Sie evangelisierten nur die Juden.
Ja. Nur Auslandjuden wurden evangelisiert. Die haben nicht zu Phöniziern gesprochen. Die haben nicht zu wirklichen Syrern gesprochen, sondern nur zu Juden, die als Fremdlinge dort waren. Und Juden waren schon damals überall zu finden, im ganzen Mittelmeerraum hatten die ihre Synagogen. Das kam auch zum Beispiel durch die großen Handelsbeziehungen in alle Welt. Also, man sieht, die haben schon etwas verstanden von dem Missionsauftrag und trotzdem Wesentliches nicht verstanden. Es geht um die fremden Völker zu erreichen. Aber warum haben sie nur zu Juden gesprochen? Warum?
Weil Jesus selber einmal gesagt hat, dass er ist gekommen, vor allem die Schafe des Hauses Juda zu...
Für die verlorenen Schafe des Hauses Israels, genau. Ja. Ja. Das in Matthäus 10. Aber sie hätten ja eigentlich wissen können, der Herr sagt doch in Markus 16, dann als Auferstandener im Missionsauftrag geht hin und predigt der ganzen Schöpfung. Der ganzen Schöpfung. Das ist nicht mehr nur das jüdische Volk. Und in Matthäus 28 macht alle Nationen zu Jüngern. Aber warum haben sie es dann nicht gemacht?
Aber man liest doch dann gleich weiter, dass da Männer von Zypern und Kyrene, die haben es dann gemacht.
Ja gut, das waren dann aber
keine Juden.
Sehr progressive. Ja? Wir kommen noch auf die Leute zu sprechen. Aber normal haben sie das nicht gemacht. Ja? Das ist dann plötzlich eine Ausnahme von gewissen Leuten. Aber warum haben die das im Allgemeinen eben nicht gemacht?
Das Gleiche, was wir vorher hatten.
Ja, Kontakt. Kontaktangst mit diesen unreinen Menschen. Und wir haben ja gesehen, dass dieser Teil der Apostelgeschichte, der begonnen hat in Kapitel 9, Vers 32 bis Ende Kapitel 12, behandelt das Thema Heiligkeit im jüdischen Sinn und Heiligkeit im christlichen Sinn. Also das ist das große Problem der Heiligkeitsauffassung, das eben eine Bremse war für das Evangelium. Und das überwunden werden musste. Aber wie gesagt, Vers 20, da gab es dann plötzlich einige, die haben sich nicht mehr daran gehalten. Was haben sie gemacht?
Indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten.
Und zwar wem? Das haben die anderen auch gemacht. Aber wem?
Zu den Griechen.
Auch zu den Griechen. Und Herbert hat vorhin gerade die Fußnote vorgelesen, der Ausdruck Griechen, das meint nicht ethnisch die Bewohner von Griechenland, sondern es wurde gebraucht damals, um eigentlich die Bewohner des Römischen Reiches zu bezeichnen. Die Griechisch sprachen, und nicht nur die, sondern sogar solche, die Lateinisch sprachen, wurden auch als Griechen bezeichnet. Man kann also sagen, Bürger des Römischen Reiches bezeichnete man damals als Griechen. Das muss man wissen, weil das könnte man, auf die Idee käme man nie, einfach als Leser so, ja?
Aber ich denke, bei uns ist es doch genauso, dass wir vielleicht eine bestimmte Altersgruppe irgendwie ausgrenzen aus der Evangeliumsverkündigung. Ich habe zum Beispiel ganz große Schwierigkeiten, so junge Menschen so von 16 bis vielleicht bis Mitte 25 dieses Evangelium vorzustellen. Irgendwo mache ich da bewusst oder unbewusst einen Bogen drum. Es ist eine bestimmte Altersgruppe, wo ich keinen Bezug habe, obwohl ich genau weiß, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und trotzdem habe ich große Beklemmnis, einer bestimmten Altersgruppe da am Evangelium zu dienen.
Also du findest, dass du einen schweren Zugang hast?
Ja, zu denen. Ich habe also am liebsten Kinder oder wieder ältere Leute.
Ja, aber du bist nicht dagegen, gegen Evangelisation an Jugendlichen?
Ja, grundsätzlich dafür, nur weil ich, habe ich vom Herrn dann den Auftrag, dass ich dann trotzdem das mache. Ja, ja. Ich denke, dann können sie wohl andere tun.
Ja. Ich frage das ist ja nur zum Lachen. Ich frage das, weil hier war das Problem dieses... Man war dagegen im Allgemeinen, dass man den Griechen, also den römischen Bürgern, das Evangelium brachte. Und darum hat man sich gemacht. Aber dass natürlich der eine einen leichteren Zugang hat zu dieser Gruppe, der andere zu dieser Gruppe, das ist ja ganz normal. Niemand von uns hat den leichten Zugang zu allen Arten von Menschen und allen Altersgruppen. Polizisten haben einen leichteren Zugang zu Polizisten. Gläubige Polizisten haben einen einfachen Zugang zu Polizisten. Und man hat auch festgestellt, statistisch, dass Evangelisation unter Interessengruppen zu größeren Ergebnissen führt in der Evangelisation. Also wenn Polizisten evangelisieren, wenn Hausfrauen evangelisieren, wenn Studenten, Professoren Studenten evangelisieren, das hat einen besonderen Effekt. Und das hat man vielerorts auch sehr systematisch gefördert, indem man eben solche Polizistenclubs gemacht hat und Studentenclubs und so weiter. Aber es ist eine ganz große Gefahr dabei, weil das hat dazu geführt, dass man begonnen hat, Gemeinden zu gründen, speziell für Studenten, Gemeinden speziell für diese Gruppe, Gemeinden für das, und das ist ganz gegen Gottes Wort. Denn die Gemeinde Gottes, die Versammlung Gottes, das sagt doch das Wort klar, da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann und Frau, nicht Sküte und so weiter. Also, es ist gerade wichtig, dass in der Versammlung Gottes alle Arten von Menschen vertreten sind und dass dadurch der Welt gezeigt wird, wir sind zwar sehr verschieden, wir haben ganz verschiedene Interessen, wir haben verschiedene Hintergründe und trotzdem können wir miteinander Probleme überwinden, zusammenhalten. Das ist das große Zeugnis, das Gott durch die Versammlung Gottes in dieser Welt bezeugen wollte. Aber da haben wir total versagt. Das ist das Problem. Gott wollte das sagen und wir hätten die Voraussetzung, dass es funktionieren könnte. Dieses Zusammenhalten und bei allen Schwierigkeiten sich zurückbesinnen auf das Wort Gottes. Und eben, wie ich gesagt habe, diese Art von Interessenevangelisation hat dazu geführt, dass man auch eben Interessengemeinden gegründet hat und das ist nicht richtig. Denn das zeigt ja gerade die Zerspaltung, das zeigt ja nicht der Zusammenhalt des Leibes Christi. Ich habe sogar als extremes Beispiel gehört, dass in Kanton Bern, bei uns in der Schweiz, wurde sogar eine Rockgemeinde gegründet. Das ist nicht, dass man dass alle Röcke tragen, sondern das sind alle die, die Rockmusik gern haben und die bilden zusammen eine Gemeinde. Das ist völlig verrückt. Völlig verrückt. Also was verbindet, ist Rockmusik. Und was hat der Herr gesagt? Da, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind. Es geht nur um den Namen Jesus. Das muss verbinden. Wir können ganz verschieden sein. Es geht um ihn und um sein Wort, das allein Gültigkeit hat. Und das wollte der Herr eben, dass wir es verwirklichen. Aber in der Praxis ist es natürlich gut, wenn wir bekommen einen besonderen Bezug zu bestimmten Menschen, dass wir denen das Evangelium bringen. Aber wir sollten nicht zu Spezialisten werden, dass wir das Gefühl haben, also ich bringe das Evangelium nur noch den Kindern, weil ich das so gut kann. Nein, wir sollen offen sein für alle Möglichkeiten, aber der Herr will uns gebrauchen für ganz bestimmte Arten von Aufgaben. Und wenn wir eben auch als örtliche Versammlung zusammenhalten, dann haben wir eben Geschwister, die können haben den Zugang zu älteren Leuten. Es gibt solche, die haben den Zugang zu leidenden Menschen. Es gibt solche, die haben den Zugang zu Kindern besonders. Und das ist gut. Aber schlussendlich, wir müssen alle Arten von Menschen, alle Gruppen von Menschen erreichen. Wolltest du noch was sagen, Reinhold?
Ja.
Nein, ich habe gemeint, du.
Ja, doch.
Ja, eben.
Der Herr Jesus hat verheißen, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich in ihrer Mitte. Das heißt, wo man sich nicht zu seinem Namen hin versammelt, da ist der Herr nicht in ihrer Mitte, da ist also keine Verheißung. Nun, ich bin weder katholisch, noch evangelisch, noch freikirchlich, noch baptistisch, noch methodistisch, es ist einfach auf den Punkt gebracht. Wir kommen jetzt hier zusammen ohne jeden Namen. Aber das bedeutet doch noch lange nicht, dass ich trotzdem zu seinem Namen hin versammelt bin. Das heißt, jeder, der zum Beispiel hierher kommt, ohne jetzt dieses, was Menschen gemacht haben, bedeutet es doch letztendlich noch nicht, dass ich dann trotzdem zu seinem Namen hin versammelt bin. Was ist die Voraussetzung, um wirklich mich in seinem Namen zu versammeln?
Also, um es zu sagen, ist es ganz einfach, aber zum Verwirklichen ist es schwieriger. Zu seinem Namen hin versammelt zu sein, das bedeutet, dass er die ganze Regie hat. Er hat die Regie. Er hat das Sagen in allen Punkten. Und das bedeutet nun, wenn man sich, wenn wir uns versammeln, ist das jedes Mal wieder neu die Frage, geben wir wirklich dem Herrn allein die Regie oder sind wir die Macher? Das ist der Punkt. Also man kann es sehr einfach sagen, aber dann in der Praxis, das ist schwierig. Aber das ist dann eine stete Übung, dass wenn wir versammelt sind, dass auch jeder wirklich bereit ist, sich von dem Herrn gebrauchen zu lassen, dass alle Gaben zur Anwendung kommen können und dass wir dem Wirken des Heiligen Geistes ebenso keine Hindernisse in den Weg legen.
Kann man da auch sagen, wenn man sich jetzt in seinem Namen versammelt und irgendwas vom Wort Gottes, also weglässt oder hinzufügt, dass dann auch seine Gegenwart praktisch sich nach dem ausrichtet?
Ja, das hat natürlich einen Einfluss auf sein Wirken in der Mitte. Denn sobald wir beginnen, ihn in gewissen Punkten einzuschränken, dann wird es einen Mangel geben in den Zusammenkünften.
Sagt er dann aber, er wird den Leuchter dann wegnehmen, oder?
Zum Beispiel, ja. Ja. Aber wir sehen, dass der Herr natürlich große Geduld hat, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, die Versammlung in Korinth, was da für Missstände waren. Und Paulus hat nicht einfach einen Brief geschrieben, so jetzt ist fertig, sondern er hat korrigiert. Und im zweiten Brief schreibt er, ja, ich freue mich über das, was geschehen ist, und dann muss er wieder korrigieren und korrigieren. Es gab noch so vieles, das nicht in Ordnung war. Aber wichtig ist, 1. Korinther 11, dort sagt er als Vorwurf in Verbindung mit dem Abendmahl, ihr kommt nicht zum Besseren zusammen, sondern zum Schlechteren. Also, eine örtliche Versammlung sollte sich entwickeln. Das heißt, jede Zusammenkunft sollte etwas beitragen, dass etwas besser wird. Das heißt, Wir sollten uns auch immer wieder abfragen, mal nach einer Zusammenkunft, was hat das jetzt konkret, was bringt das für Änderungen in meinem Leben, was ich heute gehört habe. Eben, es sollte ja beitragen zu einer Besserung. Und in Korinth war es dann eben so tragisch, dass mit jeder Zusammenkunft wurde es noch schlimmer. Das ist auch möglich. Nun, kommen wir doch zurück. Hier, wir sind ja ausgegangen wegen der Interessenevangelisation. Also, da war es der Grund, man dachte, es ist nicht richtig, zu den Griechen zu reden. Und gewisse haben das einfach trotzdem getan. Die haben gar nicht in Jerusalem nachgefragt, ob sie das dürfen. Ist auch auffällig. Die haben die Überzeugung gehabt. Sie haben es so getan. Und wie hat der Herr reagiert? Vers 21.
Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn.
Jawohl, also es hat ganz massiv Frucht gegeben und der Herr hat sich dazu bekannt. Und dann, was geschieht, Vers 22?
Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem.
Jawohl. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Mhm. An welchen Vers erinnert uns das?
Als aber Petrus nach Jerusalem hinaufkam.
Welchen Vers meinst du?
11,
Vers 1 und 2. Oder Vers 1 speziell, nicht?
Ja, genau.
Da hörten sie auch. Es wird nicht kommentiert. Sie hören einfach, was da geschieht in der Mission. Also, hier sehen wir sogar Buschtelefon von Syrien, von Nordsyrien hinab nach Jerusalem. Hat auch funktioniert. Ja, und dann Reaktion. Was war die Reaktion von Jerusalem? Sie schicken Barnabas. Da muss man ein Feingefühl haben, was da drin steckt. Was empfindet ihr, wenn da plötzlich steht, man hört und dann schickt man Barnabas?
Überwachung.
Wie?
Überwachung.
Überwachung. Aber warum gerade Barnabas? Sie hätten ja Jakobus schicken können oder einer von Jakobus.
Das war so ein Mann des Ausgleichs, der Barnabas.
Ja. Schauen wir mal.
Der Sohn des Trostes, wenn ich recht orientiert bin.
Du bist richtig orientiert. Schlag mal auf, Kapitel 4, Vers 36. Liest du mal?
Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyperer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder.
Ja, also, er war ein Sohn des Trostes, das heißt jemand, der wirklich Mut machen konnte. Und er war ein Mann, der auf Besitz verzichten konnte. Das ist eine Qualität. Das ist eine Qualität. Also das war ein selbstloser Mann. Etwas, eine sehr wichtige Qualität heute. Es gibt ja so Wirtschaftsuntersuchungen, wirtschaftspsychologische Untersuchungen, um zu wissen, was sind so die Trends in der Gesellschaft, damit man schneller etwas bringen kann, als wie der Markt reagiert. Heute sehr wichtig, um viel Geld zu machen. Man spricht dann von Megatrends, wenn die Gesellschaft ganz starke Veränderungen erlebt. In der Schweiz hat man herausgefunden, der größte Megatrend der letzten Zeit ist Selbstliebe, Egoismus. Das ist der große Trend. Also dieses Haben, für sich schauen und nur sich selber sehen. Die erste Qualität in 2. Timotheus 3 von den Menschen der Endzeit, eigenliebig sein. Und da sehen wir einen Mann, der eben bereit war zu verzichten. Also solche Leute sind gefragt. Ein Mann des Trostes, ein Mann, der verzichten kann. Und später in Kapitel 9 haben wir gesehen, Paulus wollte zugelassen werden in Jerusalem. Acts 9, Vers 26. Und man nimmt ihn nicht an, weil man fürchtet, das ist ein Spion, der nur so tut. Und wer hat es fertiggebracht, dass Saulus dann trotzdem aufgenommen wird? Barnabas. Der nimmt ihn. Und jetzt sehen wir, eine neue Versammlung entsteht, und zwar aus Nichtjuden. Jetzt hört man in Jerusalem, oh weh. Das ist gefährlich. Die haben doch gar keinen biblischen Hintergrund. Wir alle da in Jerusalem, in Judäa, wir haben von Kindsbeinen an haben wir das Alte Testament gelernt. Und da ist ein Fundament da. Die haben doch gar nichts. Ui, das kann aber ganz gefährlich werden. Was können sich da plötzlich für neue Tendenzen entwickeln? Und dann schickt man Barnabas. Und das war eine so gute Wahl. Ein Mann, der ausgeglichen ist und der eigentlich immer wieder auf den Plan kommt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Dann schickt man Barnabas.
Vers 24. Eben, er war ein Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens.
Jawohl.
Das ist entscheidend.
Und er war auch ein Zyperer, gell? Und die da zuerst zu den Griechen gepredigt haben, waren ja auch Leute von Zypern.
Ja, das ist ganz wichtig. Vielleicht abschließend können wir noch diesen Punkt durchnehmen und dann machen wir nächstes Mal weiter. Ein Zyprier, aber er war ein Jude, nicht? Aus dem Stamm Levi. Also diese Leute da in Kapitel 11, Vers 20, 11, Vers 20, von Zypern und Kyrene, das waren auch Juden, aber solche, die ursprünglich aus dem Ausland kamen. Und man kann sagen, dass im Allgemeinen Auslandjuden, die hatten einen leichteren Zugang zu Nichtjuden, weil sie da in dieser Umgebung lebten. Und die ganz strengen und abgetrennten, das waren die im Land Israel, die Pharisäer. Und Barnabas hatte also auch schon einen Hintergrund von zu Hause aus, dass er nicht so ein abgetrenntes Verhältnis hatte zu den Nichtjuden. Und er wusste auch, wie viel Gutes kommen kann von denen, wenn die sich bekehren. Nicht wahr? Wenn man nämlich so abgesondert ist von allen Nichtjuden, gar nicht weiß, wie die sind, dann ist es natürlich verständlich, dass man mit der Zeit das Gefühl hat, wir sind die Allerbesten und die anderen sind nichts. Das ist ganz normal. Es entsteht. Mir hat gerade kürzlich ein Evangelist gesagt, schau mal, ich will dich nicht verletzen, aber nimm mal an, du hättest überhaupt keinen Kontakt mit irgendwelchen Menschen, dann könntest du plötzlich die Idee bekommen, du seist der größte Mann auf der ganzen Welt. Oder? Und er wusste, wie groß ich bin. Und wenn man keinen Kontakt hat, dann haben wir plötzlich das Gefühl, ich bin der Beste und der Einzige. Und Barnabas war also einer, der hatte Kontakt und darum auch ein ganz anderes Verhältnis zu diesen. Und auch hier in Vers 20 diese Männer von Zypern und Kyrene, die dann begonnen haben, auch die Heiden zu evangelisieren. Aber wir haben die Zeit überschritten. Jetzt machen wir hier fertig und nächstes Mal wollen wir da weiterfahren mit der ersten Versammlung aus den Nationen, Antiochien.
Vers 23 ist noch so eindrücklich, als er die Gnade Gottes sah, freute er sich, er ermahnt sie nun mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu beharren.
Das ist die Lösung für alle gefährlichen Tendenzen. Wenn man wirklich bei dem Herrn sein will, dann ist das bewahrt. Wir wollen noch beten zum Schluss.